Wusstet ihr, dass es tatsächlich Gemeinden gibt, die sich aufgrund eines Streites um die Farbe der neuen Gardinen im Gemeindehaus gespalten haben? Es ist kein Witz und es ist ja leider auch nicht lustig. Das löst bei mir eher ein ungläubiges Kopfschütteln aus. Worüber sich Menschen streiten und entzweien können, Christen, das ist unglaublich. Ein Thema, das allerdings sehr häufiger zu Streit in Gemeinden führt, zu schlechter Stimmung und Enttäuschung als die Gardinenfarbe, ist die Musik in der Gemeinde. Also das letzte Lied heute, das hat mir aber nicht gefallen. Also heute war es schon zu laut, heute war es zu leise. Ganz schön viel Englisch heute. Heute war ein bisschen wenig Englisch, oder? Also, und heute die Lieder, also die waren doch alle zu modern. Also heute war ja kein altes Lied dabei. Also heute war alles so gefühlsbetont, schrecklich. Also die Gemeinde ist heute überhaupt nicht mitgegangen, als war ja doof. Also die Musiker tun mir manchmal wirklich leid. Ja, so viele unterschiedliche Geschmäcker, Prägungen, Vorlieben und die müssen das alles unter einen Hut bringen. Das ist echt Sprengstoff. Und irgendwie, ich kann es ja auch verstehen. Also wir haben vor 2 Jahren ungefähr unsere Musik hier im Gottesdienst umgestellt. Also wir haben die Musikteams abgeschafft, wir haben eine Liederliste eingeführt. Da ist einiges bei weggebrochen, Liebgewonnenes. Wir singen keine alten Lieder mehr, keine Choräle, keine Glaubenslieder, auch kein Feiert Jesus eins mehr. Wir singen die Lieder nicht mehr, mit denen viele Leute hier ganz großartige Geschichten haben, mit denen sie Gottes Begegnungen verbinden. Ich vermute, ihr kennt das auch, so Lieder, die ihr im Jugendkreis gesungen habt, wo dann danach was mit euch passiert ist, wo Gott zu euch geredet hat. Und wenn ihr das Lied heute singt, dann schwingt das noch mit. Und jetzt kommen die Lieder hier im Gottesdienst nicht mehr. In den meisten Gottesdiensten bei uns singen wir kein Lied, das älter als 20 Jahre ist. Und das ist für eine Gemeinde echt erstaunlich, weil wir haben eher den Ruf, die Gemeinden, dass wir kein Lied singen, was jünger als 200 Jahre ist. Ja, also das ist wirklich was, wo man staunen kann. Ich bewundere unsere Gemeinde, dass es da keinen Ärger, keine Konflikte und auch keine Spaltung gegeben hat. Und ihr merkt, wenn schon die Farbe der Gardinen eine Gemeinde spalten kann, wie viel mehr dann so ein großes Thema wie der Lobpreis, wo so viele Emotionen, Erinnerungen, Gefühle, Bedürfnisse und auch Frömmigkeitsstile dranhängen. Und bei allem Verständnis dafür, dass Musik ein Faktor sein kann, der Unruhe in die Gemeinde reinbringt, wo ich die Gründe auch nachvollziehen kann, es gibt noch die andere Seite, woran das liegt. Nämlich daran, dass wir uns vielleicht auch zu wichtig nehmen. Unsere Meinung, was wir denken, da geht es um mich, um meinen Geschmack, um meine Bedürfnisse, meine Musik, mein Lobpreis. Dabei ist der Lobpreis ja in Wirklichkeit für Gott. Gott steht über mir. Gott und ich, wir sind nicht auf einer Ebene. Hier bin ich und hier ist Gott. Und das ist es auch, worum es in diesem Lied, was wir eben in dem Video gehört haben, geht. Da steckt ganz viel darüber drin, davon drin, dass Gott über mir steht, der König der Herrlichkeit. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann hilft es uns manchmal auch wieder, diese Verhältnisse zurechtzurücken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich brauche das ab und zu kapieren, Gott ist Gott und nicht mein bester Kumpel nur, sondern er ist auf einer anderen Ebene, ich bin viel unwichtiger. Und um uns das heute nochmal vor Augen zu führen, ein paar Handlungsoptionen zu geben, habe ich 2 Bibeltexte dabei, die ich mir kurz mit euch angucken möchte. Als erstes möchte ich euch einen Text aus Offenbarung 4 vorlesen, nämlich die Verse 8 bis 11. Unermüdlich, Tag und Nacht rufen sie, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, der schon immer war, der heute da ist und der kommen wird. Sie legen ihre Kronen vor seinem Thron nieder und rufen, dich, unseren Herrn und Gott, beten wir an. Du allein bist würdig, Ehre und Ruhm zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du hast alles erschaffen. Nach deinem Willen entstand die Welt und alles, was auf ihr lebt. Ich kenne Menschen, die sagen, also ganz ehrlich, wenn der Himmel so ist, habe ich da keinen Bock drauf. Die ganze Zeit auf einer Wolke singen, sitzen und Halleluja, Lobpreiset, frohlocket, stinklangweilig. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin. Mich überwältigen solche Texte eher. Ich habe vor einer Zeit schon mal über diesen Text ein bisschen ausführlicher gepredigt und da habe ich auch folgende Folie gezeigt. Vielleicht kann sich der ein oder andere erinnern. Das ist der Versuch, Offenbarung 4 und 5 grafisch dazustehen. Wir erhaschen hier einen Blick in den himmlischen Thronsaal. Ja, da ist Gott und Jesus und irgendwelche Engelswesen und die Ältesten und die himmlischen Heerscharen. Und ich kann euch verraten, das Original sieht noch besser aus als das. Ist zwar sehr nett geworden, wie ich finde, aber der himmlische Thronsaal wird noch herrlicher sein als diese Folie. Und wenn ich mir das so vorstelle und das lese, wie Johannes dieses Unbeschreibbare versucht zu beschreiben, dann löst das so einen Wow-Moment bei mir aus. Boah, wie bombastisch, da will ich auch dabei sein. Und mir ist aufgefallen, dass unsere Haltung, wenn wir so einen Text hören, nicht immer optimal ist. Ich stehe hier ganz entspannt mit meinem Präsenter in der Hand und doziere hier so ein bisschen. Ihr sitzt gemütlich auf eurem Stuhl, der ein oder andere, so ein bisschen mit verschränktem Armen und guckt sich das Ganze mal so aus der Ferne an. Voll und ganz okay. Aber wenn wir hier live dabei wären, wenn wir das wirklich sehen würden, was hier beschrieben ist, dann sähe das ganz anders aus. Wenn wir kapieren würden, was wir da gerade hören, mit wem wir es da zu tun haben. Ja, dieser Text, diese Zeilen, diese Bücher, die wir da lesen, das ist nicht heilig. Das ist Papier, ganz normales bedrucktes Papier. Aber von dem, was wir da hören, das ist heilig. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich denn dem angemessen gegenüberstehen? Und vielleicht ist der erste Schritt, dass ich meine Schuhe ausziehe. Als Gott Mose begegnet mit dem brennenden Dornbusch, vielleicht kennt ihr die Geschichte, da sagt Gott, Mose, zieh deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Und es war stinknormaler Wüstenboden. Aber weil Gott da war, wurde dieser Boden geheiligt. Und um das auszudrücken, musste Mose seine Schuhe ausziehen. Und vielleicht hilft mir das jetzt, so dieses, oh, da passiert gerade was Heiliges, an dem ich teilhaben darf. Gott tut hier was. Ich ziehe meine Schuhe aus, um richtig zu bemerken, zu kapieren, was da passiert. In dem Lied, das wir eben gehört haben, da passiert ein ganz spannender Weg. Es geht um den großen König, der hoch über allem thront, der allmächtige Gott, der so heilig ist, der mich aber dann doch hört, wenn ich ihn rufe, der sich um mich kümmert, der sich um mich sorgt. Das ist mein König, der immer für mich da ist. Und da lesen wir ja von oder hören wir von der Spannung. Ja, da ist ein großer heiliger König und der hat mit mir zu tun. Das rauscht irgendwie immer wieder mal an mir vorbei. Wir hatten das in den letzten Wochen hier im Gottesdienst immer wieder. Auf der einen Seite ist da ein ansprechbarer, ein greifbarer Gott, der sich klein macht. Aber dann ist auch dieser Riesengott, dieser heilige Gott, den wir nicht zu fassen kriegen, weil er einfach größer ist als alles andere. Und dieser verfügbare Gott, dieser Vatergott, wo Jesus sagt, ihr dürft ihn Abba nennen, lieber Vater, Papa, das ist uns geläufiger, das ist greifbarer. Aber wenn ich kapiere, mit wem ich es zu tun habe, dann reicht es vielleicht sogar nicht, meine Schuhe auszuziehen. Dann müsste ich diese Predigt eigentlich vielleicht im Knien halten. Ja, weil ich diese Heiligkeit Gottes sonst gar nicht anders aushalten kann. Wenn ich neu verstehe, dass dieser Gott, der jetzt hier gerade mitten unter uns ist, der uns begegnen will, der Heilige ist, der da im himmlischen Thronsaal im Zentrum sitzt, dann kann ich nicht anders als zu knien. Und ihr merkt schon, diese Versuche, das passt alles irgendwie nicht. Das läuft nicht, das ist nicht, entzieht sich meiner Verfügbarkeit. Ich glaube, wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass unsere Welt sich in zwei Kategorien aufteilt. Auf der einen Seite sind die Dinge, die es geben kann, aber die es nicht geben muss. Also die möglich sind, aber die nicht notwendig sind, damit die Welt existiert. Und auf der anderen Seite, zweite Kategorie, das sind die Dinge, die es geben muss, damit diese Welt funktioniert. Und dann kommt die große Preisfrage, wo sortierst du dich ein? Wo sortiere ich mich ein? Wenn ich ehrlich bin, mir bleibt nur diese Seite. Denn auch wenn wir das nicht gerne hören, mich muss es nicht geben. Es kann mich geben. Sieht man ja, ich existiere, aber ich bin nicht notwendig für diese Welt. Ist eine bittere Erkenntnis. Wenn ich heute sterbe, dann gibt es hoffentlich ein paar Leute, die um mich trauern. Das hoffe ich. Aber die Welt dreht sich einfach weiter. Eure Leben gehen einfach weiter. Ob ich existiere oder nicht, hat für die Welt keinerlei Bedeutung. Es hat für Deutschland keine Bedeutung, es hat noch nicht mal für Neustadt eine Bedeutung, es hat nicht mal für Diesbeck eine Bedeutung, es hat noch nicht mal für die Christusgemeinde eine Bedeutung. Klar, der Leitungskreis wird ein bisschen in Stress kommen, weil er einiges neu organisieren muss, aber die Gemeinde hier wird einfach weitergehen, ob ich da bin oder nicht. Es kann mich geben, muss es aber nicht. Du wirst es nicht gerne hören, aber du gehörst auch in diese Kategorie. Die Welt kommt gut ohne dich aus. Sie braucht dich nicht. Es kann dich geben. Und das kann ich jetzt weitermachen. Auch die Fliege hier im Raum kann es geben. Muss es aber nicht. Der Regenwurm, die Nachbarskatze, der Baum da draußen. Alles Kategorie 1. Und dann gibt es diese zweite Kategorie. Und da gibt es nur einen. Einen einzigen, der da drin ist. Und das ist Gott. Nur er. Da ist Gott, den es geben muss. Wir haben immer Gott als Schöpfer im Kopf. Er hat diese Welt erschaffen, darum, ja. Aber er erhält sie auch. Wenn Gott einfach aufhören würde, diese Welt zu erhalten, würden wir einfach vergehen. Wir sind nur, weil Gott jeden Moment aktiv daran wirkt, dass diese Welt bleibt. Und es ist ja auch irgendwie logisch, ja. Auf der einen Seite ist der Schöpfer und auf der anderen Seite die Geschöpfe. Das muss so sein. Ein Schöpfer muss es geben, Geschöpfe kann es geben. Weil sie geschaffen sind vom Schöpfer. Und das ist was, was ja so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es dir so geht, aber mir geht so, es kratzt an meinem Ego. Ich werde nicht gerne auf eine Stufe mit einem Regenwurm gestellt. Aber es ist so. Ich bin dieselbe Kategorie. Hört man nicht gerne, aber ist ein Fakt. Ich lese euch den zweiten Text vor aus Jesaja 40. Bei Jesaja 40 beginnt der zweite Teil des Jesaja-Buches, das sogenannte Trostbuch. Vorher relativ harte Gerichtsworte und jetzt kommen ganz aufbauende Worte Gottes. Ich lese Jesaja 40, ab Vers 12. Kann jemand die Wassermassen der Meere mit der hohlen Hand messen oder die Weite des Himmels mit der Handspanne bestimmen? Und kann jemand die Erdmassen in Eimer abfüllen und Berge wiegen und alle Hügel auf die Waagschale legen? Wer kann den Geist des Herrn fassen? Wer war sein Lehrer? Wer hat ihn beraten? Braucht Gott jemanden, bei dem er sich Rat holt, einen, der ihn unterrichtet und ihm zeigt, was richtig ist? Musste ihm je eine neue Erkenntnis vermitteln und ihm die Augen öffnen für das, was er zu tun hat? Nein, niemals. Denn in seinen Augen sind selbst ganze Völker nur wie ein Tropfen im Eimer, wie Stäubchen auf der Waage. Die Insel im Meer hebt er hoch, als wären es Sandkörner. Würde man alle Wälder auf dem Libanon zu Brennholz machen und alles Wild darin schlachten, es wäre immer noch zu wenig als Opfer für den Herrn. Gemessen an ihm sind alle Völker wie ein Nichts. Ihre Macht hat nicht das geringste Gewicht. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Gibt es für ihn überhaupt ein passendes Bild? Das ist wieder dieses Kratzen am Ego. So groß ist Gott und ich bin so viel kleiner. Und wenn es an unserem Ego kratzt, dann hat das einen Grund, dass wir vergessen haben, was die Realität ist, die die Bibel beschreibt. Was ist das biblische Verständnis von Realität? Es ist eigentlich ganz simpel, denn es besagt, Gott ist das Zentrum. Das ist auch das, was wir im himmlischen Thronsaal hier vorfinden. Gott und Jesus stehen im Zentrum. Und alles andere gruppiert sich und dreht sich um Gott. Das ist es, wie Gott diese Welt, diese Realität geschaffen hat. Er steht im Zentrum. Und wenn ich jetzt Gott aus diesem Zentrum verliere, ihn nicht mehr in meinem Zentrum habe, in meinem Leben, das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Sünde ist nicht die eine Lüge, der eine Ehebruch oder sonst was. Sünde bedeutet, Gott aus dem Zentrum zu schmeißen. Aus dem Zentrum meines Lebens. Wenn das Geschöpf versucht, den Platz des Schöpfers einzunehmen, selber im Zentrum stehen will, sich selber zum Schöpfer machen möchte. Und ein passendes Wort dafür ist eigentlich Dezentralisierung. Eigentlich aus der Unternehmensbranche, wo ein Unternehmen mehrere Standorte hat. Aber das ist genau das, was Sünde ist. Dezentralisierung. Wenn Gott dezentral gemacht wird, aus dem Zentrum verdrängt wird. Und wenn wir jetzt zu dem Lied zurückkommen, zu diesem Weg von dem großen, allmächtigen König der Herrlichkeit hin zu meinem König, der mich hört, der mir meinen Wert zuspricht, der mir Identität zuspricht, der mir das geben kann, was ich brauche, der mich wertvoll macht. Ist das nicht der Widerspruch? Nee, Widerspruch ist es nicht. Ich glaube, es sind einfach zwei Wahrheiten. Und wenn wir da mal ein bisschen weiterdenken, ist es auch nur logisch. Denn er kann mir deshalb Wert geben, weil er mich wertvoll geschaffen hat. Er kann mir darum Identität geben, weil er meine Identität geschaffen hat. Wenn mir einer sagen kann, was ich wert bin und wer ich bin, dann doch wohl der mich gemacht hat, weil er mich durch und durch kennt. Und damit, so theoretisch das jetzt klingt, sind wir beim praktischen Teil der heutigen Predigt. Weil darum geht es eigentlich im Leben, wenn wir Gott im Zentrum lassen wollen. Wer sagt mir, wer und was ich bin? Jetzt kommt der Merkvers für heute. Wenn ihr das euch merkt und nach Hause mitnehmt, dann ist schon viel gewonnen. Gottes Zustimmung ist wichtiger als die Anerkennung der Menschen. Gottes Zustimmung ist wichtiger als die Anerkennung der Menschen. Das passiert, wenn ich Gott im Zentrum stehen lasse. Und das gilt zum Beispiel auch für unsere Gemeindearbeit hier. Wir hängen uns hier richtig rein, um tolle Gottesdienste zu machen, unsere Kleingruppen attraktiv zu veranstalten, Mitarbeiter gut zu begleiten, eine Kinder- und Jugendarbeit auf die Beine zu stellen, die richtig knallt. Und es ist gut, was Schönes, Tolles auf die Beine stellen zu wollen. Gott liebt Schönheit. Es geht nicht darum, dass wir nichts mehr machen dürfen, was Menschen gefällt, ja, weil dann sind uns Menschen ja wichtiger. Nee, überhaupt nicht. Den Menschen darf das gefallen, was wir tun. Aber es geht darum, dass uns wichtiger sein muss, dass es Gott gefällt, als dass es den Menschen gefällt. Und ich muss ehrlich sagen, ich tappe da ab und zu in diese Falle. Ich predige richtig gerne. Ich stehe gerne hier vorne und ich will gut predigen. Mein ehrlicher Anspruch ist es, dass ich Gott damit dienen möchte, ihm die Ehre geben will, dass ich euch helfen will, dass ihr Jesus besser kennenlernt, dass ihr ihm entschiedener nachfolgt, dass ihr in eurem Glauben wächst. Es ist mein Anspruch, euch ein gutes Sonntagmorgengefühl hier zu verschaffen, dass ihr gerne in diesen Gottesdienst kommt und diese 25 Minuten Predigt nicht nur durchleidet, sondern dass ihr euren Spaß dabei habt. Das ist mein Anspruch, weil ich Gott damit preisen will. Theoretisch. Oftmals schleichen sich dabei auch andere Gedanken ein, die an sich nicht schlimm sind. Wie gesagt, ich darf auch was gut machen, dass sich die Menschen daran freuen. Aber wenn diese anderen Gründe zu groß werden, dann wird es schief. Ich habe ab und zu mal so Anfälle, dass ich während der Vorbereitung meiner Predigt völlig unzufrieden bin mit dem, was ich tue. Und ich denke, oh, das ist alles zu unkonkret, zu theoretisch, zu irrelevant, das interessiert doch keinen und würde dann am liebsten alles in die Tonne kloppen. Neu anfangen. Dummerweise ist das meistens irgendwann Freitagvormittag und ich weiß, wenn ich jetzt neu anfange, werde ich nicht fertig. Also lasse ich es und ihr müsst dann da durch. Aber der Grund, warum ich diese Krise kriege, ist nicht, weil ich mir denke, oh, es ist nicht gut genug für Gott. Sondern wenn ich ehrlich bin, ist, dass ich vielleicht mein Bild bei euch enttäusche. Ich will doch der sein, der gut predigt. Und ich will nicht hören nach einer Predigt, dass die Predigt schon ganz okay war. Ich möchte doch, dass alle so ein bisschen staunen, wenn der Chris hier vorne steht. Und während ich das geschrieben habe, diese Sätze, merke ich, dass ich gerade in dieser Predigt wieder voll in diese Falle tappe. Daniel hat es eben gesagt, das ist meine letzte Predigt vor meinem Urlaub und meiner Elternzeit. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie meine letzte Woche aussah. 2,5 Monate Zeug vorbereiten. Alles abklären, Verantwortungen aufteilen, das war echt anstrengend. Und dazu noch diese Predigt. Ich wusste nicht, wie ich das schaffen soll. Aber zum Glück gibt es Adonia-Gottesdienste. Die haben nämlich einen Predigtentwurf mitgeliefert, an den ich mich anlehnen kann, den ich nur noch so ein bisschen zusammenfassen muss, noch ein bisschen anpassen und dann passt das. Aber ich habe gemerkt, dieser Predigtentwurf, der passt nicht zu mir. Also das passt schon, es geht schon. Aber das war wie ein paar Schuhe, das einem so ein bisschen zu klein ist. Man kommt da schon rein, aber es drückt und kneift und zwickt. Und ich habe gemerkt, oh, an der Stelle hätte ich es anders gemacht. Den Gedankengang ist nicht ganz durchdacht. Das ist nicht ganz logisch. Und dann kam die Angst durch, was ist, wenn die Predigt jetzt schlecht wird? Was ist, wenn die Predigt nicht so gut wird wie sonst? Was ist, wenn die Leute nicht so begeistert sind wie sonst? Ich habe gedacht, oh, ist doch großartig, ich kann dir direkt konkret als schlechtes Beispiel dienen. Ist doch super. Blöde Gedanken. Mir war wichtiger, was die Menschen denken, als das, was Gott von mir denkt. Und musste mich da wirklich korrigieren. Das ist sehr menschlich, aber eben ich verstoße gegen diesen Merksatz. Gottes Zustimmung ist wichtiger als die Anerkennung der Menschen. Es geht nicht darum, dass ich mich jetzt selbst verdammen müsste, weil meine Motive nicht immer ganz lauter sind. Das ist überhaupt nichts, worum es Gott geht. Es geht ihm um meinen Fokus, um meine Ausrichtung. Darum geht es nämlich, dass Gottes Zustimmung über dem steht, was die Menschen drumherum denken. Und dass mir das wichtiger ist. Das gelingt mir mal und mal nicht. Aber es ist immer wieder eine Entscheidung von mir und von dir. Dieses, auf wen willst du hören? Von wem willst du deinen Wert haben? Wessen Anerkennung ist dir wichtiger? Gottes Zustimmung ist wichtiger als die Anerkennung der Menschen. Und ich möchte gerne diese Aussage an dich weitergeben. Ich möchte, dass du dich fragst, wo in deinem Leben ist das so? Und wo in deinem Leben ist es vielleicht auch noch nicht so? Wo glaube ich den Aussagen von Gottes, von den Geschöpfen mehr als denen des Schöpfers? Wo mache ich mich mehr von Menschen abhängig als von Gott? Und stell dir die Frage, wer hat denn die Kompetenz, dir zu sagen, wer du bist und was du wert bist? Und wer hat das Recht, es dir zu sagen? Wer kennt dich wirklich? Wem gehörst du? Und zum Abschluss der Predigt möchte ich dir 7 Minuten schenken. Mein erster Impuls ist immer zu sagen, so, ich gebe euch die Fragen jetzt mit und wenn ihr zu Hause seid, dann denkt da mal drüber nach. Es gibt bestimmt den einen oder anderen, der mehr Selbstdisziplin hat als ich, aber ich bin noch nicht ganz auf dem Parkplatz draußen, dann habe ich die Aufgaben schon wieder vergessen. Darum gebe ich euch jetzt die Zeit. Wir werden gleich noch ein Lied hören, die Adonia-Hymne sozusagen. 7 Minuten dauert das. Und in dieser Zeit denkst du mal bitte über diese Fragen nach und kommst mit Gott darüber ins Gespräch. In welchen Bereichen deines Lebens ist es dir wichtiger, was Gott denkt, als das, was andere Menschen denken? Und dafür kannst du Gott preisen. Aber in welchen Bereichen ist es vielleicht noch nicht so? Und dann bitte Gott darum, diese Bereiche auszuweiten. Dass er mehr Raum bekommt in deinem Leben und genau das passiert. Dass wir wieder diesem biblischen Verständnis von Realität näher kommen. Gott in der Mitte stehen zu lassen. Er ist der Schöpfer, wir die Geschöpfe. Und das, was er über mich denkt, ist wichtiger. Und ich mache dir Mut, da deine Ausdrucksform zu suchen. Mach dich nicht davon abhängig, was die Leute um dich herum denken. Das mag für euch jetzt vielleicht verwunderlich klingen, aber ich fühle mich komisch hier vorne ohne Schuhe. Und man fühlt sich so ein bisschen albern. Aber mir war es wichtig, diese Heiligkeit auszudrücken. Und wenn dir jetzt gleich danach ist, deine Schuhe auszuziehen, dann tu es. Wenn du dich hinknien möchtest, mach es. Wenn du stehen willst, mach's. Wenn du sitzen willst mit offenen Augen, auch super. Aber es ist vollkommen egal, was die anderen denken. Frag, was Gott denkt, was deine Herzenshaltung jetzt ist, wenn du ihm begegnest. Du darfst einfach die Zeit so nehmen, wie es dein Ausdruck ist, um in diese Begegnung mit deinem Schöpfer zu kommen. Ich möchte dich einladen, über diese Fragen nachzudenken. Wo ist dir Gottes Meinung wichtiger als die der Menschen und wo nicht? Ein paar Minuten für dich und für Gott. Lied ab und Amen.